Die Presse.
Vor fast genau 80 Jahren wurde die UN-Charta unterzeichnet. Ende Juni 1945 unterzeichnen in San Francisco 50 Länder jenen völkerrechtlichen Vertrag, der für Frieden und Sicherheit sorgen soll. Mittlerweile gehören 193 Staaten den Vereinten Nationen an. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören, was wichtig ist, den täglichen Nachrichtenpodcast der Presse. 80 Jahre später befinden sich die Vereinten Nationen in der größten Krise seit ihrem Beginn. Zahlreiche Kriege und Konflikte dominieren die internationale Politik. Das Recht des Stärkeren scheint das Völkerrecht abzulösen. Den Vereinten Nationen werden die Gelder gestrichen. Wer braucht heute noch die UNO? Wird es nach Antonio Guterres endlich eine Frau als Generalsekretärin geben? Und wie kann seine Nachfolgerin die Glaubwürdigkeitskrise der Vereinten Nationen überwinden? Das alles habe ich mit Duygu Özkan aus dem Auslandsressort der Presse besprochen. Duygu, die UNO feiert heuer ihr 80-jähriges Bestehen. Aktuell sehen wir so viele aktive Konflikte wie schon lange nicht mehr. Macht die UNO keinen guten Job?
Tatsächlich ist es so, dass die registrierten Konflikte, bewaffneten Konflikte, sind mittlerweile über 60 an der Zahl. Und das ist so hoch wie noch nie seit Gründung der Vereinten Nationen. Und damals, Ende Juni 1945, wurde ja die UN-Charta unterschrieben. Und später im Oktober fand dann die offizielle Gründung der Vereinten Nationen statt. Und in der Charta sind zwei Hauptziele festgehalten. Das wäre zum ersten der Weltfrieden und zum zweiten die internationale Sicherheit. Und von diesen beiden Zielen sind wir tatsächlich meilenweit entfernt heute. Um nur ein einziges Beispiel zu nennen, ja, Russland ist ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates mit Vetorecht. Und Russland ist auch das Land, das mit dem Überfall auf die Ukraine Völkerrecht verletzt hat. Wir haben als ständiges Mitglied mit Vetorecht China im Sicherheitsrat sitzen. Und China ist auch das Land, das permanent Taiwan droht mit einem militärischen Überfall und so weiter. Also die UNO, um deine Frage zu beantworten, die UNO bzw. die Vereinten Nationen sind nach wie vor wichtig. Sie sind die einzige multilaterale Bühne, die wir noch haben, wo alle Staaten zusammenkommen und diskutieren können. Und es gibt keine Alternative dazu. Macht die UNO einen guten Job? Momentan hat die UNO viele verschiedene Krisen zu bewältigen. Die globale Architektur nach 1945 hat sich geändert. Und wird dieser Veränderung heute in den Vereinten Nationen, so wie sie zusammengesetzt ist, repräsentiert? Und da muss die Frage Nein lauten. Das heißt, wir können auf die Vereinten Nationen nicht verzichten, aber eine Art der Reform muss passieren. Und das ist dem jetzigen Generalsekretär Antonio Guterres sehr bewusst. Und er hat auch einige Ansätze lanciert, die bis jetzt noch substanzlos geblieben sind.
Für alle, die die Architektur der UN nicht genau im Kopf haben, der UN-Sicherheitsrat ist einer der sechs Hauptorgane der Vereinten Nationen und zuständig für die Wahrung von Frieden und Sicherheit. Er besteht aus 15 Mitgliedern, fünf davon, nämlich China, Frankreich, Russland, Großbritannien und die USA, sind ständig vertreten und haben ein Vetorecht. Die 10 anderen Mitglieder wechseln. In der Generalversammlung, dem Parlament der Nationen, sind hingegen alle Mitgliedstaaten vertreten. In vielen Fällen können hier allerdings nur Empfehlungen ausgesprochen werden. Und kleine Notiz am Rande: Österreich bewirbt sich aktuell um einen der 10 wechselnden Sitze im UN-Sicherheitsrat für die Periode 2027-28. Bleiben wir mal gleich bei Guterres. Wie viel hat denn diese nicht so gute Bewältigung aktueller Krisen auch mit seiner Person zu tun? Also wir kennen ihn als, mir ist nur das englische Wort outspoken eingefallen. Er findet oft klare Worte, wenn es um die Klimakrise geht, wenn es um humanitäre Fragen geht, wenn es auch um die Einhaltung oder die Verletzung von Völkerrecht geht. Aber oft das Gefühl, ausrichten können seine Worte nicht viel.
Du hast das Wort Klimakrise erwähnt. Das ist ein Thema, das hat Guterres sicherlich auf der globalen Bühne massiv forciert. Das ist ihm sicherlich anzurechnen. Dann in der Amtszeit von Guterres, muss man sagen, ist auch sehr viel passiert rundherum. Also in seine Amtszeit fällt die Covid-Krise. In seine Amtszeit fällt der russische Überfall auf die Ukraine, der Gaza-Krieg und jetzt erst kürzlich der Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Also es ist innerhalb sehr kurzer Zeit sehr viel passiert. Und da hat er bei manchen Dingen, auch zum Beispiel bei Gaza, hat er sich sehr nach vorne gewagt mit seinen Auftritten, mit seiner Rhetorik. Und bei anderen Themen ist ihm das nicht so gelungen. Jetzt können wir natürlich darüber diskutieren, hätte er da mehr sagen sollen oder da mehr agieren sollen. Das können wir wahrscheinlich machen, wenn seine Amtszeit vorbei ist und wir arbeiten quasi diese Zeit nach. Aber was halt, wie soll ich sagen, was ihm auch passiert ist und was eher der globalen Situation geschuldet ist, sind zwei Krisen, mit denen die UNO momentan kämpfen muss. Und das ist erstens die multilaterale Krise an sich. Das Problem, das wir haben auf globaler Ebene, dass diese multilateralen Beziehungen oder der Multilateralismus an sich nicht mehr so funktioniert oder funktioniert hat wie früher. Ich gebe dir nur zwei Beispiele, dass zum Beispiel Trump aus dem Atomdeal mit dem Iran einseitig ausgestiegen ist. Ein Vertrag, den viele Länder unter Mitwirkung des Iran natürlich mühsamst jahrelang ausverhandelt haben. Oder der Austritt der USA aus den Pariser Klimazielen. Also das sind nur zwei Beispiele dafür, dass der Multilateralismus per se in der Krise ist. Und da hat es Guterres, ich würde sagen, nicht verabsäumt, weil er hat das ernst genommen und hat Reformansätze angestoßen. Ein Reformansatz ist momentan gerade im Entstehen. Aber die bisherigen waren eben, wie gesagt, nicht sehr substanzvoll. Dann gibt es eine andere Krise und das ist die finanzielle Krise. Die USA haben Budgetkürzungen nicht nur angekündigt, sondern auch tatsächlich vorgenommen. Und das hat direkte Auswirkungen an allen vier Standorten und das hat direkte Auswirkungen auf die Arbeit jener UN-Organisationen, die Hilfsleistungen erbringen. Das World Food Program hat kürzlich bekannt gegeben, dass die Budgetkürzungen sich schon direkt ausgewirkt haben. Und zwar sind jene Millionen Menschen, die im Sudan auf der Flucht sind, also kann das World Food Program 30% ihrer Lebensmittellieferungen an die Geflüchteten nicht mehr leisten. Und das ist von einem Tag auf den anderen tatsächlich weggefallen. Oder zum Beispiel die geflüchteten Rohingya in Bangladesch. Da hat auch das World Food Program bekannt gegeben, dass die Hälfte der Lebensmittelrationen fehlen. Also derartige direkte Auswirkungen haben diese Budgetkürzungen, hauptsächlich von den USA, aber nicht nur. Andere Länder sind auch nachgezogen.
Einer dieser Standorte ist ja Wien. Wie werden denn die Kürzungen bei uns hier in Wien schlagend?
Betroffen ist vor allem, was ich höre aus UN-Kreisen, die Zentrale in New York. Da haben anscheinend sehr viele Organisationen, die dort angesiedelt sind, angedacht, nach Nairobi zu ziehen, auf den zum UN-Standort nach Nairobi, um diesen Standort aufzuwerten, was ja per se nicht schlecht ist, weil der globale Süden ist nicht vertreten. Und sehr betroffen ist auch der Standort Genf, weil dort insbesondere jene humanitären Organisationen angesiedelt sind, die jetzt mit diesen Budgetkürzungen zu kämpfen haben. Der Standort Wien ist momentan noch nicht sehr betroffen. Den Standort Wien prägt vor allem die Internationale Atomenergiebehörde und die ist momentan so gefragt wie nie. Also man kann davon ausgehen, dass die IAEA jetzt in nächster Zeit nicht so stark betroffen sein wird.
Jetzt läuft die Amtszeit des aktuellen Generalsekretärs Guterres mit Ende 2026 aus. Das heißt, es geht daran, seine Nachfolge zu wählen. Ich kann mich erinnern, dass Guterres damals so ein bisschen inoffiziell unter dem Motto der letzte Mann angetreten ist. Dass schon damals die Diskussion gab, es wäre doch Zeit, einmal eine UN-Generalsekretärin zu haben. Jetzt ist die UN nicht nur eine Organisation, die uns alle regelmäßig daran erinnert, dass Geschlechtergerechtigkeit global noch in weiter Ferne liegt, ja, sondern auch eine Organisation, die selbst noch keine Geschlechterparität erreicht hat. Mhm. Wäre es jetzt also einmal an der Zeit für eine UN-Generalsekretärin?
Mhm. Tatsächlich waren die Diskussionen damals bei der Wahl von Guterres, also gingen die Diskussionen in die Richtung, dass jetzt endlich eine Frau an die Spitze der Vereinten Nationen gewählt werden muss. Aber diese Konsensfindung ist nicht sehr leicht. Wir haben zum Beispiel allein darüber gesprochen, wie schwierig es ist momentan im Sicherheitsrat. Und die Wahl von Guterres zeigt konkret auf, wie schwierig es ist, diesen Konsens zu finden, weil eigentlich hätte eine Frau an die Spitze sollen. Es kursierten damals auch Namen herum. Und eigentlich war nach dem informellen Geografieschlüssel Osteuropa dran. Und dann wurde es ein Mann aus Portugal. Das heißt, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass jetzt eigentlich eine Frau an die Spitze der Vereinten Nationen kommen soll, und zwar dem Geografieschlüssel entsprechend eine Frau aus dem Raum Lateinamerika-Karibik, dann kann es trotzdem sein, dass die Wahl auf den früheren serbischen Außenminister fällt, dessen Name schon auch herumkursiert.
Sehr spannend. Ein weiterer Name, der schon ein bisschen herumfliegt und er kam kurz dahinter schon ein bisschen vor bei uns, ist Rafael Grossi, den wir als quasi lokal ansässig als Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde mit Sitz in Wien kennen und der in den letzten Jahren medial sehr präsent war, weil er halt auch sehr viel zu tun hat, Stichwort Saporischschja, Stichwort Atomabkommen. Mhm. Kommt er vielleicht gerade deswegen jetzt auch in Frage?
Bei Rafael Grossi ist es tatsächlich so, dass er in einer kleineren Pressekonferenz, sage ich einmal, sein Interesse etwas verklausuliert, aber doch recht eindeutig bekundet hat. Dieses Gerücht, dass Grossi Interesse hat an diesem Amt, gibt es schon etwas länger. Und eben an besagter Pressekonferenz, wo ich auch teilgenommen habe, hat er sein Interesse doch recht. Ich würde sagen, auch wenn er diese Worte alle nicht benutzt hat, war es dann doch recht eindeutig, dass er sich bewerben wird. Er ist innerhalb des multilateralen Gerüsts ein sehr angesehener Diplomat. Ich erlebe ihn zum Beispiel bei den Pressekonferenzen immer als sehr ruhigen und zugänglichen und tatsächlich an der Lösungsfindung interessierten Menschen. Und wir gehen einmal davon aus, dass er sich bewerben wird. Und jetzt vor allem mit der Krise im Iran, mit dem Krieg zwischen Israel und Iran und auch mit der zusammenhängenden Frage zum Atomprogramm hat Grossi auch eine Art Momentum. Also sein Wissen und sein Auftreten, seine Rhetorik sind momentan natürlich sehr gefragt. Und er hat, wie gesagt, innerhalb der multilateralen Bühne ein sehr angesehenes Standing. Und wir gehen davon aus, dass er sich bewerben wird. Er kennt natürlich auch die Vereinten Nationen und die Strukturen und so weiter. Ist sicher positiv für ihn. Und er hat einen weiteren Vorteil, Grossi, er ist als Argentinier, kommt er aus Lateinamerika. Und es gibt zwei Punkte, mit denen er sich noch auseinandersetzen muss. Das ist erstens die Unterstützung des eigenen Landes. Wenn du dich bewirbst, falls du das vorhast, als UN-Generalsekretärin, dann bräuchtest du den Willen, die Unterstützung, den Support deines Landes für die Bewerbung. Und in Argentinien haben wir einen Präsidenten namens Javier Milei, der offen gegen die multilaterale Bühne auftritt. Also er macht sich sogar lustig über die Vereinten Nationen und so. Also für Grossi wird sich die Frage stellen, wird sich sein Land für ihn einsetzen? Das ist das eine. Und das zweite ist, er ist keine Frau. Und in New York gibt es bei all diesen Diskussionen um die Nachfolge und diese Diskussionen haben inoffiziell schon gestartet, gibt es eigentlich keinen Zweifel, dass jetzt eine Frau an die Spitze muss. Und da kursieren auch entsprechende Namen herum.
Wen gibt's denn da?
Es gibt vor allem eine Person, die seit Jahren schon genannt wird. Und das ist Mia Mottley. Sie ist Regierungschefin Barbados. Und sie ist bei den Vereinten Nationen, bei der Generalversammlung schon so etwas wie ein Star, weil sie bei ihren Auftritten sehr prononciert ist, also sehr rhetorisch, sehr, sehr stark, hat einen Fokus auf Klimafragen, auf Frauenrechte, Menschenrechte, Feminismus. Und sie ist in New York gern gesehen, sozusagen. Also ihr Name kursiert schon seit längerem.
Wer wäre denn sonst noch im Rennen an Kandidatinnen?
Es wird genannt, neben Mia Mottley, die Wirtschaftswissenschaftlerin aus Costa Rica, Rebecca Greenspan. Sie sitzt in Genf und dort steht sie schon seit einigen Jahren der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung vor, mit dem sperrigen Kürzel UNCTAD. Und Und sie hat auch sehr viel multilaterale Erfahrung und ihre Expertise war zuletzt auch sehr gefragt rund um die Zollwut von Donald Trump. Also sie wird genannt, dann wird auch genannt Alicia Bárcena Ibarra. Sie hat auch multilaterale Erfahrung bei den Vereinten Nationen, vor allem unter Kofi Annan. Und sie ist Biologin, Politikerin, Diplomatin und insbesondere eine ausgewiesene Expertin in Umwelt- und Klimafragen und hat schon diverse Programme für die Vereinten Nationen umgesetzt. Und die jetzige mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum hat sie als Umweltministerin in ihr Kabinett geholt. Genannt wird auch Michelle Bachelet, man kennt sie. Sie war nämlich UN-Kommissarin für Menschenrechte. Sie ist Chilenin, Chirurgin, Politikerin und eigentlich von den Namen, die genannt werden, also die Person, die höchstwahrscheinlich der breiten Öffentlichkeit am meisten bekannt ist. Und das klitzekleine Problem bei Bachelet ist wahrscheinlich, dass sie, als sie das Amt als UN-Kommissarin beendet hat, war dieser Abgang sehr überschattet. Und zwar rund um die Frage nach der uigurischen Minderheit. Sie hat an einer Reise teilgenommen nach China, was allgemein als Propagandareise des chinesischen Regimes bewertet wurde. Und aus diesem Strudel an Kritik ist sie eigentlich nicht mehr rausgekommen. Und insofern war ihr Abgang sehr überschattet. Und als letzte Person wird auch genannt die Ecuadorianerin Maria Fernanda Espinosa. Sie war mehrfach Ministerin in Ecuador und auch ständige Vertreterin Ecuadors bei den Vereinten Nationen. Und sie war auch die Präsidentin der Generalversammlung. Und sie dichtet Gedichte. Ich habe tatsächlich gesucht nach deutschen Übersetzungen und leider keine gefunden.
Also da ist noch eine Lücke offen, falls eine fähige Übersetzerin uns zuhört. Du hast vorhin schon die Formulierung gewählt, man kann sich bewerben. Für alle, die nicht so tief drinnen sind im UN-Kosmos, wie läuft denn diese Wahl zum Generalsekretär, zur Generalsekretärin eigentlich ab?
Bleiben wir bei der weiblichen Form.
Gerne.
Die Generalsekretärin wird für 5 Jahre von der Generalversammlung gewählt. Und zwar auf Empfehlung des Sicherheitsrates. Und im Sicherheitsrat sitzen bekanntlich die 5 ständigen Mitglieder. Das sind China, Frankreich, Großbritannien, Russland und die USA. Und es gibt 10 nichtständige Mitglieder, die für jeweils 2 Jahre im Sicherheitsrat sitzen. Und vielleicht als kleiner Exkurs hier, Österreich hat sich beworben für diesen nichtständigen Sitz, und zwar für die Periode 27-28, das heißt für die Wahl der Generalsekretärin wäre Österreich, so das Land dann in diesem Gremium sitzen würde, nicht dabei. Aber im Prinzip muss die nächste Generalsekretärin alle 5 Stimmen der ständigen Mitglieder haben und 4 weitere Stimmen von den nichtständigen Mitgliedern. Und ist das erfüllt, dann wählt die Generalversammlung diese Person. Und jetzt haben wir vorhin auch ein bisschen über die Konsensfindung gesprochen. Ja, wie schwierig es ist, dass sich eben ständige Mitglieder, nichtständige Mitglieder und später dann die Generalversammlung auf eine Kandidatin einigen. Bei Guterres haben wir aufgezeigt, dass es nicht sehr leicht ist. Und jetzt wird es noch schwerer als bei Guterres, denn es stellt sich die Frage, kann sich der Sicherheitsrat einigen auf eine der genannten Kandidatinnen, alle aus Lateinamerika, und sie sind alle prononcierte Feministinnen mit Fokus auf Geschlechtergleichheit, auf Klima, so gut wie alle, mit Fokus auf soziale Gerechtigkeit und auch mit Fokus auf Friedensbildung, ja. Das heißt, kann die USA unter Trump sich auf so eine Person einigen oder Russland auch? Kann die russische Vertretung bei den Vereinten Nationen guten Gewissens sagen, ja, wir sind für diese Feministin? Das sind Fragen, die man sich in New York wirklich stellt. Und ich habe jetzt vorhin die USA erwähnt, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, ein weiterer wichtiger Punkt in der Krise der Vereinten Nationen, die wir momentan haben. Erstens haben die USA noch immer keinen UN-Botschafter. Da sitzt gerade niemand. Und zweitens stellt man sich in New York tatsächlich die Frage, kannst du die USA unter Donald Trump noch zu dem sogenannten westlichen Block zählen?
Mit welchen Problemen wird sich diese Nachfolgerin von Guterres dann widmen müssen?
Sehr gute Frage. Ich würde zuerst einmal sagen, mit den beiden Krisen. Die multilaterale Krise per se und die finanzielle Krise. Das eine ist die Struktur und das andere so die globale Krise, die wir haben. Und in diese multilaterale Krise sozusagen fallen ja alle Krisen ein, mit denen wir uns heute beschäftigen müssen. Das beginnt bei der Klimakrise und geht weiter zu den vielen Krisen und Konflikten, die wir haben, zu Fragen wie zum Beispiel die Aufrüstung zu Atomwaffen und so weiter. Also es gibt sehr, sehr viele Krisenherde, mit denen sich die neue Generalsekretärin beschäftigen muss. Sie hat aber auch eine große Chance, den Multilateralismus neu zu definieren. Und zwar so zu definieren, dass dann die Vereinten Nationen ein Gerüst sind, die der heutigen Weltarchitektur eher entspricht, als dass wir das jetzt haben. Und was die finanzielle Krise betrifft, da vielleicht noch ein paar Worte. Da hat Guterres erst vor kurzem eigentlich einen Reformanstoß gestartet. Und man wird sehen, wie weit er noch kommt bis zum Ende seiner laufenden Amtszeit. Und zwar trägt das Programm den Namen UNAT, also eine Referenz an 80 Jahre Vereinte Nationen. Und da diskutieren momentan Arbeitsgruppen innerhalb dieser Reform, also innerhalb dieses Reforms, wie sich die Vereinten Nationen neu aufstellen könnten mit weniger Budget und mehr Effizienz. Und das ist ja mal prinzipiell was Gutes. Und diesen Reformanstoß wird die neue Generalsekretärin höchstwahrscheinlich auch aufnehmen müssen.
Also viele große Aufgaben. Du wirst auf jeden Fall berichten, wer es dann wird.
Genau.
Danke dir, liebe Duygu.
Danke auch.
Das war's für heute. Meine Kollegin Duygu Özkan und ich, Christine Meyerhofer, wir sagen danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.